Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen vom Börsentag in Hamburg. Bei mir Heiko Thieme, extra eingeflogen hier. Schön, dich zu sehen, Heiko.
Es macht mir sehr viel Spaß. Ich habe mir gestern gerade noch mal unser Interview vor einem Jahr angeschaut. Also eigentlich kann man dazu nichts mehr sagen. Ich glaube, solche Steigerungen gibt es ganz selten. Alle Empfehlungen, die wir angesprochen haben, durch deine intelligenten Fragen übrigens auch, die sind ja zu 99% eingetreten. Also ich kann so viel dieses Mal nicht liefern.
Intelligente Fragen brauchen aber auch gute Antworten und ein Brain hinter diesen Antworten. Und da bist du natürlich der richtige Mann mit ein paar Jährchen Erfahrung. Heiko, du hast ja die Märkte so lange verfolgt, hast lange in den USA gelebt. Jetzt sind wir kurz vor der US-Wahl. Ist das was, was du spannend findest als Börsianer oder so ein bisschen beunruhigend als Person?
Eher Letzteres, weil die Wahl besteht zwischen einer Politikerin, die sehr gut ausgebildet ist, die eine Herausforderung nicht nur ihres Lebens hat, sondern auch für das ganze Land, die erste Frau als Präsidentin zu haben. Also ich würde auf ihrer Seite stehen. Und Donald Trump, ein Mann, da braucht man gar nichts zu sagen, ein Mensch, der einmal pro Stunde, inklusive die Nachtstunden, lügt. Ein Mann, der sechsmal pleite ist, sich als den Erfolgsmenschen schlechthin darstellt. Wie kann man überhaupt einen solchen Mann wählen? Das ist für mich heute noch ein Fragezeichen. Trotz meiner 40-jährigen Erfahrung in den USA verstehe ich nicht. Aber er könnte sogar gewinnen.
Wenn wir von dieser politischen Ebene mal wegkommen, wie sieht die wirtschaftliche Ebene aus? Die Wall Street hat ja jetzt auch unter Trump gut performt. Würdest du sagen, dass das weiterhin brummen wird in den USA?
Sie hat nicht nur unter Trump gut gearbeitet, sondern auch unter dem Vorgänger gut gearbeitet. Das dürfen wir nicht vergessen. Sie hat auch nach Trump gut gearbeitet. Joe Biden hat sehr viel erreicht in der Infrastruktur. Er hat Programme umgesetzt, die Trump eben angesprochen hat, aber ohne ein Programm tatsächlich zu haben. Und zu sagen, dass die Demokraten schlechter sind, widerspricht den Statistiken. Denn unter einem demokratischen Präsidenten ist Amerika in den letzten 150 Jahren besser gefahren als unter einem republikanischen, nebenbei bemerkt.
Trotzdem jetzt nochmal die Frage, was bedeutet das für die Wall Street und was bedeutet das für Anleger? Kann man da irgendwelche Trades jetzt am Wahltag setzen? Macht das Sinn oder einfach mal abwarten und dann gucken, wie sich das weiterentwickelt?
Also so kurz 24 Stunden vor der Wahl noch eine Strategie zu entwickeln, halte ich für total falsch. Man wartet ab. Und bisher haben wir gesehen, dass die Börse tatsächlich mit diesem Wahlergebnis fertig werden kann. Und wie mein Freund Hans Bernecker heute Morgen in seinem Vortrag auch gesagt hat, die Wahlen haben eine Lebensdauer von vielleicht 48 Stunden. Dann geht man zum Tagesgeschäft über. Und was wird an der Börse gehandelt? Zwar ist Wirtschaft, Politik und Börse in einem Zusammenhang zu sehen, aber die Börse handelt zum Schluss, im Endergebnis, die Überraschung. Positive werden beklatscht, negative werden geahndet, das sind die Gewinne. Und bisher sind die Gewinne eigentlich mehrheitlich besser als schlechter gewesen.
Jetzt sind US-Aktien trotzdem sehr gut gelaufen, auch wenn die Tech-Aktien wieder ein bisschen runtergekommen sind, aber unterm Strich gehören US-Aktien mit ins Depot.
Schau mal, als wir uns vor einem Jahr unterhielten, das war der 11. November, da sagte ich, man sollte also Aktien kaufen und sagte, Höchststände voraus. Der DAX hat seitdem rund 30% zugelegt. Normalerweise legt er in einem Jahr 8,25% zu. Also hat dreimal mehr gemacht, nicht wahr, als man normalerweise erwarten würde. Für den Standard Poor's 500 Index, der mit 500 Werten den amerikanischen Markt zu 80% widerspiegelt. Dieser Index ist um über 40% gestiegen. Jetzt mache ich gleich eine Prognose, bevor die Frage stellt, wie wird es nächstes Jahr werden? Es kann dieses Ergebnis nicht überschreiten. Das wird unter dem Ergebnis liegen und dennoch bin ich nicht pessimistisch, sondern optimistisch.
Aber unter dem Ergebnis heißt, dass du trotzdem von Wachstum ausgehst, aber nur nicht so stark.
Richtig, die amerikanische Wirtschaft wird eine 2 vor dem Komma haben, bis an die 3 herankommen. Wir liegen jetzt knapp unter 3. Die Weltwirtschaft wird mit einer 3 vor dem Komma auskommen und keine 4 oder 5 haben. Europa wird über 0 liegen. Deutschland wird mit der Nullmarke nach wie vor kämpfen, auch wenn die jüngsten Ergebnisse ein leichtes Plus und kein Minuszeichen, also keine Rezession. Aber wir haben Riesenprobleme in Deutschland. Und dennoch bin ich für Deutschland, wenn man etwas auf 5-Jahres-Sicht sieht, relativ optimistisch und erkläre dir hinterher, wenn du nochmal nachfragen würdest, warum.
Wenn wir mal von den USA so leicht wegkommen und auf Deutschland jetzt gucken, sehen wir zum einen von der Konjunktur eher düstere Wolken, aber der Aktienmarkt läuft gut. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Börse die Zukunft handelt, geht das dann weiter nach oben, weil die Zukunft schon wieder ein bisschen besser aussieht?
Unter Schwankungen. Wir haben eine Ampelkoalition. Und diese Ampelkoalition wird es in der deutschen Geschichte zweimal gegeben haben, nämlich einmal und nie wieder. Das ist das Erste. Also es wird gewählt werden. Wenn Sie durchhalten bis zum September nächsten Jahres, ist es vorbei. Dann müssen wir uns neu aufstellen. Auf uns kommen enorme geopolitische Herausforderungen. Stichwort Ukraine-Krieg und Russland. Hat Hans Bernecke heute richtig kommentiert. Wir müssen uns am Verhandlungstisch einigen. Wir können es nicht auf dem Schlachtfeld tun. Ohne Diplomatie geht es nicht. Ich bin da etwas frustriert, denn wie kann man einen Dieb belohnen? Der Dieb ist, das also eine höfliche Ausdrucksweise, ist Russland, nicht wahr? Indem sie widerrechtlich in die Ukraine eingefallen sind. Aber lassen wir das Thema mal weg. Europa muss sich neu gruppieren, egal wer im Weißen Haus liegt oder eintritt. Denn die Fokussierung liegt von den USA eher auf dem asiatischen Bereich oder auf den rein inneramerikanischen. Trump will sich abschotten. Wer sich abschottet, wer Mauern baut, der verliert langfristig gesehen. Wir müssen Brücken bauen. Aber die Brücken sind größer wahrscheinlich, und die Versuchung größer, nach Asien zu schauen, weil dort sich die Musik in den nächsten Jahrzehnten abspielt, bevor dann Afrika kommt. Und Europa fällt zurück. Aber wir sind 450 Millionen, die viel schaffen könnten, wenn wir uns einmal vernünftig einigen und nicht in der Bürokratie ertrinken.
Jetzt hast du so viele Dinge schon angesprochen. Ich versuche mal nochmal wieder zurück auf Deutschland zu kommen. Also wir gehen mal davon aus, es gibt Wahlen, vielleicht sogar früher als man denkt. Es kommt eine neue Regierung und dann meinst du, dass sich das deutlich aufhellen würde, zumindest auch schon die Stimmung im Land?
Die Basis wird gesetzt werden. Es wird den Rest dieses Jahrzehnts dauern, bevor Deutschland sich dann wieder neu aufbaut. Ich vergleiche es mal ganz extrem. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich fühle so, dass wir in den End-40er Jahren liegen, bevor dann Ludwig Erhard unter Führung von Konrad Adenauer den deutschen Wiederaufschwung mit amerikanischer Hilfe. Die fällt zurzeit dann weg. Wir müssen uns selbst aus dem Sumpf herausholen, wie es also früher schon mal bei Münchhausen der Fall gewesen ist. In diese Saga müssen wir sich einfügen. Wir müssen Russland wieder an Europa annähern lassen, denn Russland gehört zu Europa, egal wer im Kreml sitzt. Das ist eine Übergangsphase, die ist sehr schwierig, aber das können wir schaffen. Und wer ist der Profiteur? Deutschland. Wir passen zusammen. Das wollte ja Amerika verhindern. Ich sehe eine gewisse Annäherung möglich, aber bitte nicht heute oder morgen. Und dieser Prozess wird uns dazu führen, dass wir auch wieder Gas aus Russland bekommen können. So jetzt unvorstellbar. Gas ist übrigens sauberer als alles andere, was wir als Alternative haben. Kurzum, für uns gibt es technologische Entwicklungen, die faszinierend sind. Unsere Außenpolitik muss sich natürlich total verändern. Es ist nicht unbedingt, ohne jetzt Personen anzugreifen, aber du musst einen gewissen Erfahrungssatz mitbringen, um dieses Amt zu bekleiden. Und da fehlt es an Expertise, genauso in der Wirtschaft. Das heißt, ich sehe einen Regierungswechsel an, begrüße ihn auch in Deutschland. Und dann müssen wir diese Durststrecke durchleben, nicht wahr? Auch in der Technologie müssen wir investieren, Infrastruktur müssen wir verbessern, Digitalisierung, ein Stichwort, was auch unter der Merkel-Zeit, die ich ja sehr gelobt hatte, nicht wahr? Aus bestimmten Gründen. Aber wir müssen auch die Fehler erkennen. Das erlebe ich immer wieder als Fondsmanager und als Stratege. Wenn ich eine Schieflage habe, versuche ich sie nicht zu vertuschen. Wir liegen schief, wir müssen es anders machen. Also es kommt ein Umbruch auf uns zu. Die Börsen werden auch volatiler sein. Aber einen Crash, einen Untergang sehe ich auf keinen Fall.
Jetzt wird sich die Politik sehr wahrscheinlich ändern. Die Frage ist, sind die Unternehmen auch wandelbar genug? Und wir sehen das gerade bei Volkswagen, mögliche Werksschließungen, Entlassungen, Gehaltskürzungen, alles Mögliche im Raum. Ist man da technologisch noch made in Germany weit oben oder haben uns nicht andere schon lange überholt?
Die Konkurrenz wird stärker, das ist richtig. Und das Made in Germany gehört zur Vergangenheit, wenn man so will. Heute gibt es eine andere Technologie. Auch die, sagen wir, Elektrifizierung ist ein wichtiger Faktor. Aber so wie es bisher geplant wurde, auch von Tesla, ist es total falsch. Ich sehe eine Welt, die übrigens keine Ladestation auf dem Lande hat, brauchen wir gar nicht mehr. Denn wenn es die nächste Batterie gibt, die so klein ist wie die aktuellen Batterien für einen Benziner, die 10-mal so viel leisten wie die jetzige Strecke für die elektrischen Autos, also statt 500 Kilometer, 5000 Kilometer fahren können, dann brauche ich keine Ladestation mehr. Dann lade ich einmal auf und wer fährt schon mehr als 5000 Kilometer im Urlaub? Also kurzum, das reicht dann. Und wenn die Ladezeit länger als eine Stunde ist, dann gehe ich zu einer Tankstelle oder einem Werkstatt und tausche meine Batterie aus. Also die Infrastruktur wird sich in einer Form verändern, die nur so zu erklären ist, wie es Internet vor 34 Jahren anfing und uns heute verändert hat. Und wer das nicht versteht, der versteht die Zeit nicht. Das heißt, die Dinge werden besser, werden günstiger werden. Ich sehe sogar Autos für einen Preistag um die 10.000 Euro, nicht wahr? Die fahren und nicht die Problematik, die wir zurzeit haben.
Lass uns mal so in Kürze so verschiedene Anlageklassen durchgehen. Aktien, was sind da so gerade deine heißen Favoriten?
Heiße Favoriten, es gibt also heiße Favoriten, aber wo ich sagen kann, die werden auch in den nächsten 10 Jahren dabei sein. Fangen wir mal mit meiner Schieflage an. VW. Ich hätte nie geglaubt, dass sie unter 90 fällt, auch nicht unter 100. Das ist gefallen. Aber damit kann ich fertig werden, weil ich nicht glaube, dass das zweitgrößte Autounternehmen der Welt pleite geht. Das Management hat jeden Fehler gemacht. Alleine schon eine Führung zu haben, die sowohl Porsche leitet als auch VW. Wenn Herr Blume, der macht das größte Genie der Welt, aber beide Unternehmen leiden. Dann sind doch zwei Fehler gemacht worden. Das muss man versuchen zu reduzieren. Und man kann es auch reduzieren. Ist die Beteiligung vom Staat nicht wahr und von den Gewerkschaften falsch? Das überlasse ich anderen zu kommentieren. Aber ich würde heute zum Beispiel die VW, wenn sie hat, auf jeden Fall halten. Würde ich jetzt mit Käufen anfangen, wenn sie noch nicht habe, ich würde noch ein bisschen warten. Das ist kein Widerspruch, das ist nur eine Logik, wo man gerade zur Zeit steht. Was mich interessiert, ist, vor einem Jahr hatten wir die Siemens Energy. Die Siemens Energy hat inzwischen 350% gebracht. Das ist nicht schlecht für ein Jahr. Ich glaube, das könnte man sogar sehr positiv nennen. Ich würde jetzt die Position mit einem Stop absichern, nicht kaufen auf dem Niveau. Ich war auch eine Vonovia nannte ich. Da war sie um die 20, 22, und dann ist sie über 30 gestiegen. Das reicht mir auch. Ich bin ja bescheiden. Mit 50% im Jahr kann jeder Mensch leben. Es gibt andere Dinge wie die Fresenius auch. Mittlerweile ist sie auch gelaufen. Aber wie meine Strategie immer wieder sagt, ich kaufe antizyklisch. Ich kaufe Werte, die gefallen sind erstmal. Und dann hoffe ich, dass sie nochmal zweimal nachfallen, wenn ich volle 3000. Es wäre zu detailliert, jetzt das auszuführen. Aber Favoriten, die ich zurzeit bei mir sehe, sind sowohl in Amerika zu sehen, als auch in Deutschland und in Asien. Erstens, die Hälfte des Portfolios in Exchange-Traded-Fonds zu investieren. Da würde ich den DAX als Referenz für Europa nehmen, was ein bisschen überzogen ist, aber würde ich den noch nehmen. Und würde auf dem aktuellen Niveau knapp über der 19.000-Marke auf der Käuferseite sein. Gibt es zum Beispiel einen ganz simplen Index, DBX1FX, was von der DWS wiedergespiegelt. Das ist kein gemanagter Fonds, sondern nur die Widerspiegelung, nicht wahr, des DAX-Indexes und kaufe mich dort in 3.000 schon ein. Jetzt, wie er steht, dann sollte er mindestens 5% bis maximal 7% fallen. Die zweite Tranche und dann die dritte Tranche werden nochmals 5-7% fallen. Das heißt, in anderen Worten, ich halte es für durchaus möglich, dass wir mal eine Korrektur, die bei 10% übrigens erst anfängt, kriegen in den nächsten 12 Monaten. Auch davon werden wir uns wiederholen. Und wenn man dann 2 oder 3 Tranchen hat, insgesamt 15% investiert, dann liegt man gut im Trend. Das Gleiche kann man mit dem Standard Poor's 500 in den USA machen, indem man jetzt auf diesem Niveau, wo es quasi kurz vor dem Höchststand steht, sich anfängt einzukaufen, auch wieder mit einem ETF und dann nach Rückgang von 5-7% nachkauft. Ob man zu den 2 oder 3 Tranchen kommt, das kann ich nicht bestimmen, aber das könnte der Fall sein. Das Gleiche mache ich in Asien. Nicht mit DBX1FX habe ich gerade bei mir auf der Instagram-Seite gesagt, Kinder, da könnt ihr euch einkaufen, bei 30 anfangen, 27 nachkaufen und bei 24 die dritte Tranche nehmen. China wird der interessanteste Markt der nächsten 10 bis 15 Jahre für uns werden. Warum? Wir profitieren von China, aber nur, wenn wir die Tore weit aufmachen, also Brücken bauen und nicht Mauern bauen.
Ich habe noch diverse Themen, lass uns versuchen, ein bisschen kürzer zu werden. Stichwort Gold. Geht die Rallye weiter? Sehen wir bald die 3.000 Dollar pro Unze?
Ja, 3.000 ist ja keine Entfernung mehr, aber die 5.000 oder 10.000 halte ich für eine Illusion. Gold ist sehr gut gelaufen. Ich ziehe eigentlich Goldwerte vor, wie die Barrick Gold zum Beispiel. Aber physisches Gold kann man haben. Warum? Man kann es wirklich tragen als Ring. Ich habe es noch im Mund, nicht wahr? Weil ich noch alt, väterlich bin mit 81 Jahren, wurde mir noch Gold in die Zähne reingebaut. Das geht auch ganz gut. Gold kann man haben. Nur die Übertreibung wäre dann, wenn man mehr als 5% investiert. Und das Interessante beim Gold ist, Gewinne sind steuerfrei. Das sollte man nicht vergessen.
Bitcoin wieder um die 70.000, also hat sich deutlich wieder erholt, nachdem es doch eine ordentliche Delle gab. Jetzt sagt man, wenn Donald Trump Präsident wird, geht es auch nochmal nach oben, weil der Kryptowährungen pushen wird, dank seiner Freunde, die dahinter stehen und spenden. Glaubst du, dass Bitcoin Potenzial hat?
Ich wiederhole das, was ich vor einem Jahr gesagt habe. Bitcoin ist absolut wertlos, bleibt wertlos, weil mir keiner erklären kann, was ich damit machen kann. Aber ich kann es zur Geldwäsche benutzen, auch zu anderen Dingen benutzen. Nicht wahr? Bitcoin hat keinen Wert, aber Wertloses hat auch seinen Preis. Das sehen wir in der Kunstszene. Du bist ja in der Kunstszene aktiv. Es gibt Kunstwerke, die nichts wert sind und werden mit dreistelligen Millionenbeträgen gehandelt. Also warum nicht auch bei Bitcoin? Und vor einem Jahr sagte ich, man kann Bitcoin bis zu 3% kaufen. Wer es gemacht hat, kam zwar nur zu 2%, nicht wahr? Ist also bei 40.000 eingestiegen im Schnitt oder 42.000. Unter 40.000, Entschuldigung, darf ich mich berichten, der hat sein Geld verdoppelt bisher. Ich nehme mal Casey Wood auf, der ich nicht immer folge, aber sie sagt, geht auf 3 Millionen. Nehmen wir an, es geht dahin. Wer dann 2% hat und macht das 60-fache, ja, der kann doch dann sagen, bitte, ist doch sehr wunderbar, ich habe also hier 120% von meinem Kapital gewonnen. Wenn es schief geht und ich sage, hey, habe ich doch gesagt, dann sind 2%, nicht wahr, die man verliert. Also Bitcoin kann man nehmen, aber man muss wissen, fundamental, ich komme ja von der fundamentalen Analyse, es ist wirklich nichts wert. Ich habe diese Diskussion gehabt beim Plato-Brief mit guten Experten, die bringen wunderbare Argumente. Mir fehlt immer noch die Fantasie, Herr Nakamoto hat sich mir nie vorgestellt, ich weiß gar nicht, ob er existiert. Bitcoin ist und bleibt wertlos und dennoch kann man investieren. Aber man sollte nicht zu viel investieren.
Wie sieht es mit Immobilien aus? Der Markt hat ja ganz schön Down-Phase, jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Sind Immobilien auch ein gutes Investment?
Immobilien sagen ja alles, sind immobil. Meine eigene Wohnung sollte man kaufen, wenn man es kann, das Haus auch. Wenn ich mit Immobilien Geld verdiene, das überlasse ich anderen, das ist nicht meine Expertise. Aber allein das Faktum, dass ich letztes Jahr Vonovia genannt hatte, obwohl meine guten Freunde sagten, die haben die schlechtesten, die gehen pleite und so weiter, ich habe nicht darauf gehört, das hat sich gelohnt. Würde ich jetzt Immobilien physisch kaufen, das muss sich jeder selbst entscheiden. Meine Expertise, wenn überhaupt, liegt auf dem Aktienmarkt. Auch bei Rententiteln bin ich etwas sehr bedeckt, das ist spezial. Faktoren, die ich nicht betrachte. Ich betrachte die Aktie als Alternative zur Anlage und Altersversorgung.
Wenn wir jetzt diese ganzen Anlageklassen besprochen haben, wie würdest du die jetzt mixen? Auch Aktien sind wahrscheinlich dein Schwerpunkt, aber wie würdest du da vielleicht noch ein bisschen Gold, ganz wenig Bitcoin oder so? Wie würdest du das machen?
100%. Ich fange an. ETFs, Europa 15% über den DAX repräsentiert, USA 25% über den S&P 500 oder eine Mischung S&P 500, Dow Jones und NDX, also den Tech-Sektor mit den 100 Tech-Werten zu nehmen, in der Mischung von bis zu 25%. Dann habe ich 25 und 15, 40%, 5% in China und dann die anderen 5% kann man streuen. Und selbst bei mir auch, nehme ich noch mit hinein, 5%, 3% davon in Bitcoin und dann noch ein paar Spezialitäten. Und der Rest, die 45%, die ich noch habe, in Einzelwerte, 3%, da würde ich ungefähr insgesamt 5 bis 8 nehmen, da habe ich 24% investiert, wenn ich 8 habe. Und den Rest würde ich in kleineren Werten investieren, wo ich also bis zu 2 oder 1% investiere. Und dann ganz zum Schluss sogar Hebelprodukte. Hebelprodukte würde ich sagen, für einen, der Risiken bereit ist zu tragen, kann man bis zu 5% machen, in kein Hebelprodukt mehr als ein halbes Prozent investieren, nur ein halbes Prozent. Und ich würde sagen, die Erfolgsquote, die ich bei mir zumindest sehe, in den Empfehlungen, die ich bringe, sind ungefähr bei 75%. Damit kann ich 25% Verluste ausgleichen und noch gute Gewinne machen.
Und wir werden einfach im nächsten Jahr hier dann wieder checken, wie gut wir praktisch hier performt haben mit unserem Interview.
Gut, im nächsten Jahr dürfte der DAX-Index, meine Aussage, höher sein als heute. Wobei es kein doppelstelliger Betrag sein muss. Ich bin auch mit einem hohen Einschlägen zufrieden. Und wir werden in der Zwischenzeit vielleicht eine Korrektur erleben, die 10%-Marke überschreitet. Das sind die Schwankungsbreite, aber ein DAX über 20.000 wird im nächsten Jahr die Realität sein. 21.000 hat das Fragezeichen, was wir haben, aber es bleibt spannend.
Wir werden das kommentieren, lieber Heiko. Schön, dass du da warst hier beim Börsentag in Hamburg. Heiko Thieme, schauen Sie auch mal auf den Heiko Thieme Club und er ist natürlich auch auf Social Media überall vertreten. Dankeschön fürs Interesse. Bis bald. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.